Ja, auch ich möchte euch alle ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen und ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch in Gottes Wort schauen zu dürfen. Und mein Wunsch ist es, ja, dass wir nochmal von dem wir gerade gesungen haben, ihn nochmal in seiner Größe und in seiner Herrlichkeit tatsächlich in dieser Predigt erkennen. Und zu Beginn meiner Predigt möchte ich euch einen Mann vorstellen. Einige von euch werden ihn vielleicht kennen, die anderen nicht. Genau, diesen Mann hier. Wir sehen hier Chester Bennington. Chester Bennington war der Sänger der sehr, sehr berühmten amerikanischen Rockband Linkin Park. Und Linkin Park gehört mit mehr als 130 Millionen verkauften Alben und Singles zu einer der erfolgreichsten Bands des 21. Jahrhunderts. Und dieser Erfolg hat Chester Bennington ein Vermögen, ein Privatvermögen von ungefähr 25 bis 30 Millionen US-Dollar beschert. Und dieses Bild ist wahrscheinlich auch das Bild, was viele von Chester Bennington bis zum 20. Juli 2017 hatten. Dieser Mann, der einfach vom Tellerwäscher zum Millionär geworden ist, dieser Mann, der mit seinem Gesicht Millionen und mit seiner Stimme Millionen Fans begeistert hat, wahrscheinlich war er für viele ein Idol und für viele ein Vorbild, das, was auch viele erreichen wollten, zumindest bis zum 20. Juli 2017. Da änderte sich das. Am 20. Juli 2017 wurde dieses Bild von einer anderen Wahrheit überschattet. Was ist an diesem Tag passiert? An diesem Tag hat sich Chester dazu entschieden, sein Leben im Alter von 41 Jahren zu beenden. Er hat sich in seiner privaten Villa das Leben genommen, in dem er sich erhangen hat. Und in den darauffolgenden Tagen und Wochen wurde immer mehr bekannt, was die Hintergründe dafür waren, dass er sich dazu entschieden hat, sein Leben zu beenden. Man hat festgestellt, dieser Mann litt unter einer tiefen Depression. Und diese Depression hatte so zwei Folgen oder zwei Ursachen. Zum einen hatte Chester eine sehr, sehr harte Kindheit. Chester war zum einen Scheidungskind, Chester hatte aber auch viel sexuellen Missbrauch in seiner Kindheit von seinen Eltern erfahren. Er hat auch andere Gewalt erfahren, er wurde vernachlässigt, war ziemlich vereinsamt, ist schnell in die Drogenszene abgerutscht und so weiter und so fort. Also seine Vergangenheit war Teil seiner Depression. Aber das war nur die eine Facette seiner Depression. Die andere Facette, warum er ja so müde vom Leben war, was ihm das Herz so schwer gemacht hat, da hat er Einblick gegeben in einer seiner letzten Interviews, die er gegeben hat, bevor er Selbstmord gemacht hat. Und in diesem Interview berichtet er davon, dass ihn ein innerlicher Konflikt zerrissen hat. Er kann ziemlich klar benennen, was ihn fertig gemacht hat. Und zwar sagt er in diesem Interview: Ich habe erkannt, dass in mir selbst so viel Böses steckt. Ich weiß ganz genau, dass wenn ich alleine mit mir und meinem Herzen und meinen Gedanken bin, dass nur Böses, Schlechtes in meinem Kopf umhergeht. Und das hat sich dann darin geäußert, dass er diese schlechten Dinge nicht nur gedacht hat, sondern das hat sich immer wieder auch in seinem Leben in Taten wiedergefunden. Immer wieder die gleichen Muster, immer wieder das gleiche Spiel. Und er wusste, das ist böse, das ist schlecht. Gleichzeitig hat er aber auch erkannt, es ist ein aussichtsloser Kampf. Er ist in einer Ohnmacht und seinen Weg hat er darin gesucht, Selbstmord zu begehen. Egal wie sehr er sich abgemüht hat, er ist gescheitert. Und wenn man sich die Songtexte von Linkin Park anschaut, dann lassen die einen schon erkennen, was diesen Mann fertig gemacht hat. Das, was Chester in diesem Interview beschreibt, diese Ohnmacht gegenüber einem sich selbst, ich glaube, die ist gar nicht so weit weg von dem, was wir alle ein wenig kennen. Ich persönlich kenne diesen Kampf. Mal kenne ich diesen Kampf auch so hart, dass es mir das Herz schwer macht. Mal sind die Kämpfe nicht so intensiv. Aber ich kann hier bekennen, dieser Kampf ist ein stetiger Begleiter von mir. Und auch der Bibel und den Schreibern der Bibel ist dieser Kampf nur allzu gut bekannt. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was die biblische Sicht der Dinge auf diesen Kampf ist. Und dafür werden wir uns ein wenig mehr mit dem Römerbrief beschäftigen. Ich durfte mich im Rahmen der Vorbereitung zu dieser Predigt wieder intensiver mit dem Römerbrief beschäftigen. Und wisst ihr, was mich an diesem Brief so begeistert? Dass das ein Brief voller Hoffnung ist. Dass das ein Brief voller Zuversicht ist. Dass das ein Brief voller Frieden, voller Ruhe, voller Perspektive ist. Und genau das wünsche ich mir auch heute durch die Predigt, dass die Predigt dir Hoffnung gibt, dir Zuversicht gibt, dir Frieden gibt, dir Ruhe gibt. Und das ist auch die Absicht des Römerbriefs. Bereits im ersten Vers wird klar, was Paulus mit dem Brief eigentlich machen möchte. Dort steht: Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Paulus möchte das Evangelium Gottes weitergeben, also die gute Nachricht von Gott an die Menschen. Gott hat eine gute Botschaft und diese gute Botschaft möchte Paulus den Menschen weitergeben. Eine Botschaft, die Hoffnung gibt, eine Botschaft, die Frieden gibt, eine Botschaft, die Perspektive gibt, die Ruhe gibt. Und all das wünsche ich mir für heute tatsächlich. Dass die Botschaft von heute für dich auch eine gute Botschaft ist. Und ich werde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dir heute nicht viel Neues erzählen, aber darum soll es auch nicht gehen. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als in den grundlegenden Themen des Evangeliums fest zu sein, in den Fundamenten des Evangeliums. Und mit fest meine ich nicht, dass wir Wissen in unseren Köpfen haben, sondern mit fest meine ich, dass wir wirklich begreifen und verstehen, was das Evangelium mit mir persönlich zu tun hat, was der Bezug zu mir ist, was das Evangelium für mich bedeutet. Und ich glaube, wir alle stehen irgendwo in der Gefahr, diesen Blick dafür, dieses Verständnis für das Evangelium in unserem Christsein zu verlieren und dass wir uns schnell wieder in Muster finden von Religiosität, von Gesetzlichkeit. Ich will keinem zu nahe treten, ich spreche zumindest von mir, wenn ich das so sage. Ich glaube wir, also ich kenne es von mir zumindest. Diese Predigt ist für mich persönlich eine Herzenspredigt. Ich habe die Predigt 2021 vorbereitet damals und zu dem Zeitpunkt, als ich die vorbereitet habe, war es so, dass mir das Christsein keinen Spaß gemacht hat. Christsein war für mich eine Last. Es war erdrückend, es war ermüdend, es war einfach frustrierend. Aber im Rahmen der Vorbereitung durfte ich nochmal neu erkennen, was das Evangelium für mich persönlich bedeutet. Und am Ende der Vorbereitung konnte ich Gott einfach nur loben, preisen und dankbar sein und wirklich wieder Freude am Christsein empfinden. Die Predigten, die mich am meisten zu Veränderungen bewegen, sind letztendlich nicht die Predigten, die mir nochmal erklären, was richtig und was falsch ist. Bei mir mangelt es oftmals nicht am Wissen. Sicherlich gibt es einige Themen, die weiß ich auch nicht hundertprozentig. Aber es geht bei mir nicht ums Wissen, sondern um das brennende Herz für Jesus Christus, was mich dazu treibt, das Richtige zu tun. Und genau damit beschäftigt sich auch der überwiegende Teil des Römerbriefs. Der überwiegende Teil beschäftigt sich mit dem Fundament des Evangeliums. Und Paulus schreibt hier an Christen. Paulus schreibt nicht an irgendwelche Nichtchristen, die noch nie was vom Evangelium gehört haben, sondern er schreibt an Christen das Evangelium. Und das in so einem ausschwänglichen Maß in dem Brief, dass es einmal schon mal verdeutlicht, wie wichtig ihm das ist. Und in dem Brief sagt Paulus auch ganz oft, ich möchte sehr, sehr gerne zu euch kommen. Und dann, was möchte er tun, wenn er zu ihnen kommt? Das finden wir in Kapitel 1, Vers 15. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Also Paulus schreibt ihnen hier ausgiebig das Evangelium und wenn er zu ihnen kommt, was möchte er tun? Das Evangelium verkündigen. Das Evangelium ist der Kern unseres Glaubens. Darum geht es im Evangelium, daran müssen wir fest sein. Aber lasst uns nun zu unserem Haupttext kommen. Den finden wir in Römer 7, 14 bis 25. Das ist ein etwas längerer Text, aber keine Sorge, wir werden keine 2-Stunden-Predigt machen. Wir werden nicht jedes Wort auseinandernehmen, nicht jeden Vers. Aber zumindest das, was Paulus eigentlich mit diesem Abschnitt mitgeben möchte, so den Kern. Ich lese einmal die Verse vor. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Auch wenn wir es hier mit ein wenig anderen Worten beschrieben vorfinden, lässt sich doch das, was Paulus hier in diesen Versen beschreibt, sehr, sehr gut mit dem vergleichen, was auch Chester beschrieben hat in diesem Interview. Paulus kämpft auch mit einem Widerspruch. Mit welchem Widerspruch kämpft er? Paulus schreibt, dass er gewisse Dinge tun möchte, von denen weiß, dass die gut sind, es aber nicht schafft. Aber gleichzeitig tut er Dinge, die er verabscheut, wo er sogar schreibt, ich hasse diese Dinge und trotzdem tue ich sie. Also absolut widersprüchlich, so wie es auch Chester beschrieben hat. Und dieser Umstand quält Paulus. In Vers 24 schreibt er sehr eindrücklich, ich elender Mensch, wer wird mich befreien von diesem Leib? Und ich bin überzeugt davon, dass dies nicht nur ein Problem von einem Paulus, von einem Chester ist und von fünf anderen, sondern dass mit diesem Widerspruch, mit diesem Umstand nahezu jeder Mensch zu kämpfen hat. Wir alle haben doch Dinge in unserem Leben, von denen wir ganz genau wissen, dass die nicht gut sind, dass die schlecht sind, dass die böse sind. Dinge, von denen wir sogar vielleicht wissen, ja, Gott sieht das hundertprozentig als Sünde an. Das können alle möglichen Dinge sein. Das können Charakterzüge sein. Es kann sein, dass du zum Beispiel so ein jähzorniger, schnell aufbrausender Typ bist. Eine kleine Situation, ein falsches Wort, pff, ab geht's bei dir. Vielleicht bist du aber auch, ja, ein sehr undankbarer Typ. Also es ist alles immer nur schlecht im Leben. Das Glas ist halb leer, die anderen wollen mir immer nur was Böse, ich bin immer benachteiligt und du siehst null Dankbarkeit in deinem Leben. Vielleicht bist du aber auch ein sehr, sehr stolzer und unbelehrbarer Typ. An dich kommt nichts ran. Eigentlich sind alle anderen eigentlich unter mir. Ich weiß, wo es lang geht. Vielleicht bist du aber auch jemand, der einfach anderen nicht gönnen kann. Da hat jemand ein neues Auto gekauft, das ist schöner als deins, schneller. Da hat jemand vielleicht ein neues Handy, da hat vielleicht jemand, war shoppen, hat die neuesten, coolsten Klamotten, da hat jemand vielleicht das größere Haus und du bekommst das mit und du kannst dich nicht wirklich für die Person freuen. Neid und Eifersucht kämpfen in dir auf. Vielleicht bist du aber auch einfach ein total liebloser Typ. Bei vielen Themen, die anderen Menschen berühren, die anderen Menschen nahegehen, Leid. Du kannst zwar sagen, ja, boah, das ist schrecklich, aber du fühlst nichts und du ärgerst dich selbst über deine Lieblosigkeit. Es können aber auch konkrete Handlungen sein und nicht nur Charakterzüge. Zum Beispiel, dass du dich immer wieder daran findest, zu einer Gruppe zu stoßen und in dieser Gruppe gerne über Personen zu reden, die nicht gerade in dieser Gruppe sind. Irgendwelche, ja, neuesten Gerüchte zu hören, die Gerüchte zu verbreiten, zu sagen, was ich gehört habe, schlecht über Menschen zu reden. Es kann aber auch sein, dass du ein Problem mit Alkohol oder anderen Genussmitteln hast. Ja, du trinkst nicht super viel, aber doch jeden Tag immer ein bisschen und irgendwie brauchst du das auch, weil sonst ist der Tag irgendwie nicht so gut. Vielleicht hast du aber auch mit anderen Themen zu kämpfen, vielleicht Kinder, Teenager mit Ungehorsam. Dass ihr einfach wisst, ja, eigentlich sollte ich gehorsam sein, aber ich krieg's einfach nicht hin. Vielleicht sind es aber auch Themen, die irgendwo in der sexuellen Unmoral sind, Selbstbefriedigung, Pornografie oder andere Themen. Es können aber auch das unverhältnismäßige Reininvestieren in Hobbys sein. Deine ganze Zeit verbringst du mit deinem Sport, mit dem Zocken, Filme gucken, Serien gucken, auf Social Media sich rumtreiben, was auch immer. Es kann aber auch das Verlangen nach mehr Geld, nach mehr Macht und mehr Ansehen sein. Das zeigt sich dann darin, dass du deine ganze Zeit eigentlich in deine Karriere investierst. Oder dass du deine ganze Zeit nutzt, um dein Haus aufzupolieren, dein Auto schön zu machen. Dass andere sagen, boah, guck mal, was für ein schönes Haus der hat. Das ist mal ein toller Hecht. Es kann aber auch das Nichthandeln sein. Vielleicht weißt du selber, boah, mein Gebetsleben, das ist nicht so ausgeprägt, wie es sein sollte. Oder meine stille Zeit, ich krieg's einfach nicht auf die Kette. Vielleicht ist es aber auch, dass du Menschenfurcht hast, dass du es einfach nicht über die Lippen bekommst, Jesus zu bekennen. Oder fehlende Dienstbereitschaft in der Gemeinde. Du konsumierst sehr, sehr gerne und du wüsstest ja eigentlich, wäre es richtig zu dienen, aber du kriegst es nicht hin. Oder es können schlichtweg auch unsere Gedanken sein. Sehnsüchte, Wünsche, die wir in uns haben, von denen wir ganz genau wissen, das ist nicht gut, dass ich diesen Wunsch, diese Sehnsucht in mir habe. Ich glaube, ein jeder von uns weiß am besten, wo er seine schwarzen Flecken hat. Und das Quälende ist doch, obwohl wir es wissen und obwohl wir das nicht wollen, scheitern wir daran, das abzulegen. Ganz im Gegenteil, wir tun stattdessen genau das. Genauso wie Paulus es beschreibt. Vielleicht nehmen wir uns vor, ja, ich habe erkannt, ich bin ein jähzorniger Typ, ich werde jetzt einfach mal sanftmütiger werden. Beim nächsten Mal werde ich mich einfach zurückhalten, nicht so viel sprechen und dann kommt was, zack, geht die Lunte wieder und du bist dabei. Oder du weißt, meine Zeiteinteilung ist eine Katastrophe, ich weiß ganz genau, dass Gott eigentlich was anderes von mir möchte. und du nimmst dir vor, okay, ich lasse das Hobby sein, jenes Hobby sein und werde mich da mehr investieren. Es geht 2 Monate gut und dann scheiterst du wieder. Und dieser innere Konflikt zwischen diesem etwas wollen und nicht hinbekommen betrifft alle Menschen. Ob du nun an Gott glaubst oder ob du nicht an Gott glaubst. Denn ich glaube und ich bin davon überzeugt, das wird auch der Römerbrief gleich noch zeigen, dass jeder Mensch einen gewissen Anspruch an sein Leben hat, wie er sein Leben führen möchte. Und dass dieser Anspruch auch oft daher rührt, dass wir ein grobes Verständnis dafür haben, was richtig und was falsch ist. Jeder Mensch hat ein Gefühl dafür. So schreibt Paulus in Kapitel 2, Vers 14 und 15 folgendes. Denn wenn Nationen, also Menschen, die Gott nicht kennen, die kein Gesetz haben, die Bibel nicht haben, von Natur aus dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen Mitzeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Gott hat jedem Menschen ein Gewissen hineingelegt und dieses Gewissen ist von Gott geprägt. Jeder Mensch hat ein Gefühl dafür, was Recht und was Unrecht ist. Und deswegen fällt es uns auch leicht, andere anzuschuldigen oder auch ein schlechtes Gewissen zu haben. Ein grobes Gespür dafür haben will, weil es von Gott in uns hineingelegt ist. Und gerade in den Kapiteln 1 bis 3 möchte Paulus eine Sache verdeutlichen. Wir alle sitzen im gleichen Boot, egal was dein Hintergrund ist, wo dein Ursprung ist. Spätestens darin sind sich alle Menschen gleich, dass kein Mensch es so schafft zu leben, wie es Gottes Ansprüchen genügen würde. Um es gleich mit den biblischen Worten auszudrücken, jeder Mensch ist ein Sünder. Ist egal, woher du kommst. Und das sind auch die sehr bekannten Verse in Römer 3, Vers 10 bis 12, wo Paulus das nochmal sehr gut auf den Punkt bringt. Dort steht, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie allesamt sind untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Also egal, wie sehr wir es auch wollen und möchten und uns auch anstrengen, wir werden es alle nicht schaffen. Das ist die Natur des Menschen. Und das eigentlich Dramatische ist, was folgt denn aus dieser Natur? Was hat das für Konsequenzen? Auch da ist Paulus sehr, sehr deutlich in Römer 6, Vers 23. Da heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also diese Unfähigkeit, diese Ohnmacht wird letztendlich dazu führen, dass wir in den Tod gehen werden. Und mit Tod ist nicht der körperliche Tod gemeint, wenn wir 70, 80, 90, 60, 20, keine Ahnung, wie alt wir hier werden, sondern damit ist gemeint, dass wir mal für ewig in der Hölle landen werden. Ewigkeit in der Hölle. Ist eine unschöne Botschaft, ist aber eine Botschaft der Bibel. Das ist die Realität, in der wir uns befinden. Wir alle gemeinsam sind unfähig, ein Leben zu führen, was in den Himmel führt. Und nun kommt eine ganz, ganz wichtige Wahrheit und die liegt mir wirklich am Herzen. Diese Unfähigkeit endet nicht mit unserer Bekehrung. Sie endet nicht mit deiner oder meiner Bekehrung. Christsein bedeutet nicht, fähig zu sein, ein Leben zu leben, was in den Himmel führt. Ich glaube, dass wir uns als Christen oftmals dieser Wahrheit nicht bewusst sind oder dass diese Wahrheit oftmals in unserem Christsein irgendwie wieder verdrängt wird und dass wir uns dann wieder in religiösen Mustern wiederfinden. Vielleicht bist du aber auch gerade hier und denkst so, okay, das habe ich so noch nie gehört, das ist eine steile Aussage. Dann möchte ich dich ermutigen, dich mal auf diese Wahrheit einzulassen. Und ihr Lieben, die Wahrheit mag vielleicht erst einmal schlecht klingen, also es klingt nie positiv, wenn mir einer sagt, du wirst für immer und ewig unfähig sein für etwas. Aber ich glaube, dass gerade in dieser Wahrheit auch viel Ruhe und Trost zu finden ist. Und ich will euch auch erklären, warum. Ich bin davon überzeugt, dass wir gerade in unserer westlichen Kultur, in der Welt, in der wir leben, dass wir derart geprägt sind von einer Maskeraden, von einem Maskeradenspiel, wie es noch nie zuvor war. Bedeutet, in unserer Kultur leben wir oder versuchen, sind wir stets bemüht, ein Bild aufzubauen, was aber in der Wahrheit nicht der Realität entspricht. Und dieses Phänomen ist nicht neu, aber ich glaube, es war noch nie so stark wie heute. Und die ganzen Social-Media-Sachen, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok und Co., tragen einen ganz gehörigen Teil mit dazu, dass das auf einem ganz anderen Level und Niveau spielt. Frage an euch, wenn ihr an euren WhatsApp denkt oder Instagram, was stellst du in deinen Status? Ich habe selten einen Status oder ich noch nie einen Status gesehen, wo man sagt, boah, guck mal, voll versagt, cool, oder? Eigentlich kommen da doch nur die positiven Sachen rein, oder? Wo etwas ganz, ganz Tolles, wo ich im Urlaub bin, wo ich einfach meinen Enkel zeigen kann, der eigentlich der süßeste und coolste Enkel ist, meine Kinder, die tollsten sind, was die wieder gemacht haben und so weiter und so fort. Wir erzeugen ein Bild nur mit positiven Dingen. Und natürlich kann man den Eindruck gewinnen, boah, bei dem läuft alles glatt im Leben, ist ein perfektes Leben. Und diese Mentalität macht auch vor uns Christen keinen Halt. Auch wir Christen und bei uns in christlichen Kreisen ist es weit verbreitet, einen Schein nach außen zu erzeugen, der einfach null der Realität entspricht. Und dann kann das dazu führen, dass man als Christ, der in diesen Kämpfen verwickelt ist, schnell den Eindruck bekommt, boah, irgendwie bin ich der Einzige mit diesen Kämpfen. Und das wiederum führt dann zu Zweifel. Und diese Zweifel können zu Frustration und zu Verbitterung führen, weil man meint, dass man letztendlich wirklich der Einzige auf der Welt ist, der mit diesen Kämpfen zu kämpfen hat. Alle anderen scheinen diese Kämpfe nicht zu haben. Ihr Lieben, mir ist schon klar, dass oft genug von vorne oder in anderen Predigten gesagt wird, ja, wir alle haben Kämpfe. Aber ich glaube auch, dass so Gedanken in uns drin sind wie, ja, der weiß aber nicht, welche Kämpfe ich habe. Der weiß gar nicht, mit welchen Gedanken, mit welchen Wünschen ich hier zu kämpfen habe. Der weiß ja gar nicht, wie ich mich auf der Arbeit gebe. Der weiß nicht, wie es bei mir zu Hause in der Familie aussieht. Wenn die anderen wüssten, was für Kämpfe ich habe. Und so kann es schnell dazu führen, dass man über diese Zweifel sein gesamtes Christsein in Frage stellt, weil ja scheinbar bei allen anderen alles anders zu sein scheint. Und ich kenne dieses Gefühl. Aber genau das ist es nicht, das ist eine Lüge. Jeder, wirklich jeder Christ hat seine Kämpfe. Und glaubt mir, das sind nicht nur die oberflächlichen, billigen Kämpfe, sondern das sind auch richtig knackige Kämpfe, die da geführt werden. Und auch Paulus schreibt das nicht so in dem Stil, als ob er von einem Ereignis von vor einem Jahr berichtet. So, übrigens, letztes Jahr, da habe ich mal was getan, was ich eigentlich nicht wollte. Der schreibt das so, als ob das ein fester Bestandteil ist von seinem Leben. Das gehört zu seinem Leben dazu. Zweifel nicht an dir als Christ, nur weil du unfähig bist, dieses perfekte Leben zu leben. Zweifel nicht an dir als Christ, nur weil du es nicht schaffst, sündlos zu leben. Und ich möchte diesen Satz nochmal wiederholen, weil er echt wichtig ist. Christsein bedeutet eben nicht, in der Lage zu sein, ein Leben zu leben, was letztendlich in den Himmel führt. Dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet es dann, Christ zu sein? Und auf diese Frage möchten wir als Nächstes eingehen. Christsein bedeutet, seine ganze Hoffnung, sein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Oder anders ausgedrückt, an Gott zu glauben. Und worin sollen wir ihm vertrauen oder woran sollen wir glauben? Daran, dass Gott einen Weg bereitet hat, der uns aus dieser aussichtslosen Situation, aus dieser Ohnmacht gegenüber uns selbst, dass er uns davon befreit. Aber nicht befreit in dem Sinne, dass wir auf einmal fähig sind, ein perfektes Leben zu leben, sondern in dem Sinne, dass wir es nicht mehr müssen. Wenn du Christ geworden bist, ist es nicht so, dass etwas Magisches mit dir passieren müsste und auf einmal bist du fehlerlos. Das bedeutet es nicht, Christ zu werden. Und diesen Weg, den Gott bereitet hat, den finden wir in Jesus Christus. Denn was erzählt uns die Bibel? Jesus hat dieses Leben gelebt, wofür wir unfähig waren. Aber Jesus ist am Ende nicht schuldlos gestorben, denn Jesus hat die gesamte Schuld, die gesamte Unfähigkeit, den ganzen Dreck von uns auf sein Leben genommen, ist damit ans Kreuz gegangen, hat dafür bezahlt, ist dafür gestorben, hat die Konsequenzen in Kauf genommen und ist wieder auferstanden. Er hat den gesamten Zorn Gottes für alle unsere Sünden auf sich genommen, damit wir eben frei von dieser Schuld, von diesem Dreck sein können. Römer 5, Vers 8 schreibt Paulus, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott hat diesen Weg in Jesus bereitet und das hat er nicht getan, weil wir das irgendwie geschafft haben oder dass man sich den Weg geteilt hat. Er hat gesagt, geht ihr mal 50% und ich mache die anderen 50%. Keiner von uns hat sich das verdient. Kein einziger. Der Vers sagt ganz klar, Gott hat es aus Liebe getan, als wir noch Sünder waren. Nun ist es aber so, dass wir diesem Weg, was Gott uns mitteilt in seiner Bibel, der guten Botschaft, vertrauen und glauben müssen, um es in Anspruch zu nehmen. Aber was bedeutet es jetzt, zu vertrauen und glauben? Und auch darauf gibt Paulus eine Antwort in Römer 10, 8 bis 9. Dort steht, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Zu glauben bedeutet zum einen darauf zu vertrauen, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Dass wir wirklich von Herzen darauf vertrauen und daran glauben, dass es diesen Mann namens Jesus Christus gegeben hat. Dass dieser Mann ein perfektes Leben gelebt hat. Dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Dass dieser Mann aber am Ende seines Lebens die ganze Schuld auf sich genommen hat, dafür am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Dass wir alles, was in der Bibel steht, wirklich glauben. Dass wir sagen können, ja, ich vertraue darauf, das ist meine Wahrheit. Aber zu glauben bedeutet auch, Jesus Christus als Herrn zu bekennen. Und Jesus Christus als Herrn zu bekennen bedeutet, dass wir uns Jesus unterordnen. Die Autorität über mein Leben liegt nicht mehr bei mir, sie liegt bei Jesus Christus. Und wenn wir auf diese Art und Weise Gott vertrauen und unsere ganze Hoffnung auf Jesus setzen, passiert etwas Unglaubliches. Und das ist die zweite wichtige Wahrheit, die ich heute mitgeben möchte. Ab dem Zeitpunkt deiner Bekehrung hat die Sünde keine Macht mehr über dich. Und mit keine Macht ist nicht gemeint, dass wir nicht mehr sündigen, sondern die Sünde kann über dich keine Macht mehr ausüben. Die Sünde hat gegen dich nichts mehr in der Hand. Selbst wenn du sündigst, kannst du dafür nicht mehr verurteilt werden. Die Sünde hat nichts mehr, womit sie dich angreifen kann. Sie ist machtlos geworden. Als Christen sind wir für das System der Sünde gestorben, wir sind tot. In Römer 6, Vers 14 heißt es, denn die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Da steht nicht, sie wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht mehr sündigen werdet. Aber wir sind unter Gnade und deswegen ist die Sünde machtlos. Und das, ihr Lieben, betrifft alle Sünden, vergangen, Gegenwart und zukünftige. Römer 6, Vers 10, da sagt Paulus, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben, für alle Sünden. Und ich möchte diese Wahrheit auch nochmal wiederholen. Ab dem Zeitpunkt deiner Bekehrung hat die Sünde keine Macht mehr über dich. Und ihr Lieben, diese Wahrheit gibt so viel Frieden, diese Wahrheit gibt so viel Ruhe und Sicherheit, Zuversicht. Denn wenn du für die Sünde nicht mehr verurteilt werden kannst, dann sollten wir es auch selbst nicht mehr tun. Dann sollten wir aufhören, uns selbst ganze Zeit in Rechenschaft oder Verurteilung zu nehmen. Ich glaube, wir alle stehen oft in der Gefahr, uns darin zu verlieren, uns das Christsein irgendwie erarbeiten zu wollen. Wir würden das niemals wahrscheinlich so konkret sagen, ich will mir das Christsein erarbeiten. Aber ich glaube, wir verlieren uns ganz oft in unserem praktischen Leben darin, dass wir es doch irgendwie immer unterbewusst versuchen. Und wir mühen uns ab, ja, diesen Vorstellungen zu genügen. Ich glaube, jeder von uns oder viele von uns, nicht jeder, viele, haben schon eine konkrete Vorstellung, wie so ein Christ zu sein hat. Also so den Prototypen eines Christen. Und natürlich versuchen wir mit unserem Leben dann diesen Prototypen zu erfüllen. Wir werden aber feststellen, dass wir dieses Bild vom Prototypen niemals hundertprozentig ausfüllen werden. Und weil wir das nicht ausfüllen werden, fragen wir dann, sind wir überhaupt richtig Christen? Und dann merken wir scheitern, wir stehen auf und versuchen es dann vielleicht noch intensiver. Und wir versuchen, dieses Bild zu erfüllen. Und wir scheitern wieder, wir stehen auf, wir versuchen es wieder und scheitern wieder. Und letztendlich kann das ein sehr, sehr frustrierendes Spiel sein, wenn du versuchst, dir das Christsein zu erarbeiten. Und irgendwann kann aus der Frustration eine Kapitulation werden, dass du sagst, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin fertig damit. Ich schaffe es nicht. Ich will mit dem ganzen Christsein nichts mehr zu tun haben. Ich bin durch mit dem Thema. Ihr Lieben, Jesus starb für uns, als wir noch voller Sünde waren und das aus Liebe. Gott liebt dich und mich nicht aufgrund unserer Leistung. Er hat den höchsten Preis bezahlt, als wir am wenigsten liebenswert waren. Und auch als Christen sind wir weiterhin unfähig, sündlos zu leben. Der Unterschied ist, das müssen wir auch nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst, dass wir das nicht mehr müssen. Das hört sich irgendwie falsch an. Auch ich denke jedes Mal, wenn ich diesen Satz ausspreche, das hört sich irgendwie falsch an. Aber ich glaube, das hört sich nur deswegen falsch an, weil das so tief in uns drin ist, dass wir uns das irgendwas erarbeiten wollen, auch wenn es im Nachhinein ist. Ich hatte in der Predigtvorbereitung mal mit einer Person dazu gesprochen, zu dem Thema. Die Person war auch Christ und aus diesem Gespräch wurde schnell eine angeregte Diskussion. Und die Person sagte zu mir, Dennis, das kann so nicht richtig sein, denn wenn das so wäre, dann könnte ich mich ja einfach zurücklehnen und entspannen und sündigen, wie ich will. Am Ende bin ich ja doch gerettet. Und für mich ist dieser Gedanke irgendwie auch nachvollziehbar, dass man schnell zu diesem Gedanken kommt. Wenn die Sünde keine Macht mehr in mich hat, ja dann, was soll's, warum soll ich mich abmühen? Und auch Paulus hat damit gerechnet, dass dieser Gedanke aufkommen könnte und er schreibt eine passende Antwort dazu in Römer 6, Vers 15. Dort steht, was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Also genau diese Frage, Sünde hat keine Macht mehr, wir sind unter Gnade, ja dann lass uns doch sündigen, wo ist denn das Problem? Und Paulus schreibt, auf keinen Fall, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Was Paulus hier nicht sagt, ist, dass man aufgrund seiner Taten gerettet wird. Aber was Paulus hier sagt, ist, dass sich das bewusste zur Verfügung stellen der Sünde ein klares Anzeichen dafür ist, dass du Jesus Christus nicht als Herrn in deinem Leben, als Autorität akzeptierst. Paulus schreibt hier ganz klar im Vers 16, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt? Also ein bewusstes zur Verfügung stellen, nach dem Motto, weißt du was, dann ist es mir egal, Sünde, mach los, Vollgas. Und das lässt daran zweifeln, ob wir wirklich von Herzen glauben und vertrauen und Jesus als unseren Herrn bekennen. Denn mit dem Zeitpunkt unserer Bekehrung passiert noch etwas anderes Entscheidendes. Zum einen sterben wir für die Sünde wird machtlos für uns, aber zum anderen schenkt uns auch Jesus Christus einen neuen Geist und ein neues Herz. Und dieser neue Geist und dieser neue Herz verändern dich und mich grundlegend. Dieses Herz wird nämlich immer danach bestrebt sein, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Du wirst gar nicht den Wunsch haben, anders zu leben. Der Wunsch wird da sein. Du wirst immer bestrebt sein, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Bestrebt sein heißt aber nicht 100% fähig zu sein. Denn genau diese Facette beschreibt Paulus in unserem Haupttext. Diesen klaren Unterschied zwischen das, was mein Herz will, das, wonach ich mich sehne, und das, was ich tatsächlich schaffe in meinem Handeln. Und er differenziert das in seinem Text ganz klar. Und wir werden den Text gleich nochmal lesen, was in dem Text auch klar wird, dass er aber sagt, weil es so ist, ist die Sünde machtlos gegen mich. Lasst uns nochmal gemeinsam mit diesem Wissen den Text lesen. Ich lese nochmal ab Vers 15. Denn was ich vollbringe, also das, was ich tue, erkenne ich nicht. Ich kenne das nicht von mir, ich will das nicht. Denn nicht, was ich will, also der Wunsch, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, also was ich wirklich nicht will, was mein Herz nicht möchte, wenn ich das ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Also allein schon die Tatsache, dass unser Herz sagt, ich will das nicht, ich will anders leben, ist eine Identifikation mit dem Gesetz, dass wir sagen, ja, eigentlich das Gesetz ist gut, wir geben Gott recht. Das Herz ist verändert. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Interessant, oder? Paulus sagt, ich tue falsche Dinge, aber nun tue nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Er distanziert sich von der Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr über ihn. Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Die Sünde ist machtlos. Er distanziert sich davon. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen, nach dem Herz, nach dem, wonach ich mich sehne, Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem Leib des Todes befreien? Und jetzt gibt er die Antwort darauf. Ich danke Gott, durch Jesus Christus bin ich befreit, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber der Sünde. Ihr Lieben, ein echter Christ wird sich niemals der Sünde bereitwillig und freiwillig preisgeben, sondern er wird stets in einem Kampf sein, aber mit dem Wissen, dass der Sieg schon eingeholt ist. Der Ausgang deines Kampfes wird nicht darüber entscheiden, ob du am Ende gerettet bist. Und das, ihr Lieben, ist Motivation und Frieden pur. In Römer 6, Vers 17 heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Ihr Lieben, ich hoffe, es kommt so rüber, dass es wirklich eine gute Botschaft ist, dass es wirklich eine befreiende Botschaft ist, dass es eine wirklich friedenbringende Botschaft ist. Durch Jesus Christus ist es möglich, Schuld für immer loszuwerden. Durch Jesus Christus werden wir frei, auch wenn wir noch Fehler an uns haben. Frei, aber nicht fehlerfrei. Ja, wir sündigen noch, aber die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Wahrheit so tief in unseren Herzen verankert ist, dass sie uns stets immer aus Dankbarkeit und aus Liebe antreibt, Jesus weiter nachzufolgen. Weil wir wissen, wir sind nicht der entscheidende Faktor in dem Kampf. In Jesus Christus haben wir so einen großen Schatz. Durch Jesus Christus sind wir gerechtfertigt. Durch Jesus Christus sind wir geheiligt. Durch Jesus Christus sind wir errettet. Durch Jesus Christus sind wir befreit. Durch Jesus Christus sind wir wieder geboren. Jesus hat es vollbracht. Es liegt nicht an uns, etwas zu Ende zu bringen. Nicht wir sind die Vollbringer. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und möge Gott uns diese Wahrheit so tief ins Herz schreiben, dass wir wirklich einfach jeden Tag aus Dankbarkeit und aus Liebe ihm nachfolgen. Klar, wir werden weiterhin im Kampf stehen, wir werden weiterhin fallen, aber wir dürfen aufstehen, bekennen, sagen, ja Herr, ich bin immer noch fehlerhaft, aber ich will weiter für dich leben, ich liebe dich und ich bin dir dankbar dafür, dass du die Sünde für mich entmachtet hast, dass du den Kampf vollbracht hast. Und ich würde gerne mit folgenden Versen schließen, die es nochmal sehr gut auf den Punkt bringen. Römer 8, Vers 33 bis 34. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Möge Gott uns wirklich auf diesem Weg, in diesem Kampf weiter begleiten, aber uns auch die Gewissheit schenken, dass wir diesen Kampf in ihm bereits gewonnen haben. Ihr Lieben, wir haben einen herrlichen Gott. Amen.